Wann weiß ich eigentlich, jetzt ist der richtige Moment, in die Selbstständigkeit zu starten? Darüber sprechen wir heute. Willkommen bei Sound of Business. Hier treffe ich Menschen, die mir ihre Geschichte erzählen, ganz konkret ihre Unternehmensgeschichte. In dieser Folge geht es um Mut und den perfekten Zeitpunkt. Darüber habe ich mit Yvonne Meindl-Carver gesprochen. Sie ist Gründerin von Meindl-Carver Concepts und gestaltet Räume, Büros, Hotels, Gastronomie, Orte, an denen Menschen arbeiten, ankommen und sich wohlfühlen sollen. Aber bevor sie diesen Weg gegangen ist, hat sie sich ganz bewusst für Sicherheit entschieden und dann irgendwann gemerkt, das reicht nicht.
Ich ziehe das jetzt durch, das ist mein Ding, das ist mein Weg. Dafür habe ich jahrelang gearbeitet und für mich gab es keinen Plan B. Ich habe einen Bachelor, aber glücklich bin ich nicht. Und mir das vorzustellen, dass ich das ein Leben lang machen möchte, das kann ich nicht. Und meiner Familie gesagt, ich habe jetzt Jahre lang das gemacht, was ihr wolltet und jetzt gehe ich meinen Weg.
Mein Ziel für dieses Gespräch war es, herauszufinden, wie man den richtigen Zeitpunkt erkennt, um sich selbstständig zu machen. Gibt es den überhaupt? Starten wir rein. Ja, Yvonne, du gestaltest und designst Räume. War das für dich immer schon der Weg, den du gehen wolltest?
Ja, von Anfang an. Also seit ich 14 bin, wollte ich unbedingt Innenarchitektur studieren, Räume einrichten, Räume schöner machen. Hochbau per se hat mich jetzt nicht so interessiert, aber das Innere hat mich immer schon sehr, sehr gekitzelt und wollte ich unbedingt machen.
Und der Weg war der auch immer schon vorgegeben? War das klar, ich mache jetzt nach der Schule zum Beispiel das und dann werde ich das? Oder waren da auch ein bisschen Abzweigungen dabei vielleicht?
Also für mich grundsätzlich schon, gedanklich. Mir wurde dann aber von der Familie tatsächlich abgeraten, in die Innenarchitektur, in die Gestaltung zu gehen. Es wurde quasi als brotloser Job tituliert. Das heißt, mein erster Weg war eigentlich danach auf die FH, auf die Fachhochschule und habe Wirtschaft studiert, Unternehmensführung und nebenbei quasi in der Bank gearbeitet, um quasi diesen sicheren Job zu haben. Das heißt, ich habe Wirtschaft quasi komplett gelebt. Und nach 4 Jahren, kann ich mich noch erinnern, bin ich in der Bank gesessen mit den Akten vor mir und habe mir gedacht, also ich habe das jetzt 4 Jahre lang gemacht, ich habe einen Bachelor, aber glücklich bin ich nicht. Und mir das vorzustellen, dass ich das ein Leben lang machen möchte, das kann ich nicht. Und meiner Familie gesagt, ich habe jetzt 4 Jahre lang das gemacht, was ihr wolltet und jetzt gehe ich meinen Weg. Und mir gekündigt und entschieden, dann auch da noch ein Studium quasi dran zu hängen.
Das finde ich ganz schön mutig, das so zu machen, ja, dass man wirklich sagt, jetzt mache ich wirklich meinen Weg, ich kümmere mich um mich, vor allem auch als junger Mensch vielleicht noch mehr. Was war denn da für dich wirklich dieser Auslöser, wie du das dann gemacht hast? Also woher hast du diesen Mut genommen und gesagt, jetzt tue ich es einfach?
Also der Auslöser war, wie gesagt, eine Szene, wie ich auf dem Schreibtisch gesessen bin und um mich die Akten und einfach diese Gewissheit, dass wenn ich jetzt nichts ändere, dass sich nichts ändern wird und dass die Situation so, wie sie jetzt ist und war, für mich einfach nicht erfüllend war. Und zeitgleich war ich ja dann mit dem Studium fertig und da muss man sich ja sowieso überlegen, wie geht es weiter. Ich habe dann den Master auch noch weitergemacht, aber gleich in Kombination mit der Innenarchitektur. Und das war so der Moment, wo ich sage, okay, das ist quasi so ein Entscheiderweg und jetzt kann ich noch entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Und jetzt ist es natürlich auch noch, also damals war es auch noch leichter.
War es für dich dann aber auch so, dass du gesagt hast, ich möchte es dann einmal selbstständig machen oder auch vorstellbar, gut, ich mache es halt in einem Unternehmen, bei einem, der das schon hat?
Also selbstständig sein wollte ich immer schon. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo viele selbstständig waren. Das heißt, ich bin da damit quasi groß geworden, habe die Do's und leider auch die Don'ts mitbekommen, war dennoch motiviert, mich selbstständig zu machen. Aber gerade am Anfang finde ich es ganz, ganz wichtig, sich einfach in der Praxis Arbeit zu suchen und einfach mal zu schauen, wie funktioniert das Business überhaupt? Wie läuft die Innenarchitektur? Wie arbeiten in unterschiedlichen Büros in der Richtung. Und das heißt, für mich stand auch fest, dass ich gleich nach dem Studium mich nicht selbstständig mache, sondern zuerst einmal schaue, wie der Hase dann eigentlich so läuft.
Und wie du es dann herausgefunden hast, wann war da für dich dann so der Moment da, wo du gesagt hast, so und jetzt mache ich mein Ding?
Ich war ungefähr 6 bis 7 Jahre war ich dann schon angestellt in unterschiedlichen Büros und habe die Innenarchitektur von 2 Seiten gesehen. Einerseits von der kaufmännischen Seite und der Bauleitung und auf der anderen Seite von der gestalterischen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe quasi jetzt einmal genug gesehen, um ein gutes Rüstwerk zu haben, mich selbstständig zu machen. Und kurz nachdem mein Vater gestorben ist, war das so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, worauf wartest du noch? das war eine sehr, sehr schwere Zeit für mich. Und wenn ich das durchstehen kann, dann kann ich auch mit der Selbstständigkeit umgehen. Bisschen ein böses Beispiel jetzt, den Tod eines geliebten Menschen damit zu vergleichen. Aber mir war es war für mich so ein Schlüsselmoment zu sagen, okay, ich bin stärker als ich gedacht habe und ich kann gewisse Dinge durchstehen und das wird am Anfang sicher anstrengend mit der Selbstständigkeit, aber ich gehe den Weg.
Ja, schon beeindruckend, wie du es jetzt erzählt hast, Yvonne, diesen Weg dann zu gehen, ja, wie bist du das dann angegangen? Nimm uns da vielleicht kurz in diese Vergangenheit mit. Was braucht man da alles dann, um zu gründen, ja? Wie denkt man dann?
Also grundsätzlich hatte ich ja schon mal ein gutes Rüstzeug, die Basis mit dem Wirtschaftsstudium. Deswegen war ich auch froh, dass ich das eigentlich vorab gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich auch Hilfe gesucht und war dann bei der Wirtschaftskammer, habe den Gründerservice, war vor Ort und habe auch die Kurse gemacht, habe mich dort einfach nochmal ein bisschen an die Hand nehmen lassen, wie diese Dinge funktionieren, was ich brauche, was die Herausforderungen sind, was es tatsächlich auch an Bürokratie zu überwinden hat und habe, während ich noch gearbeitet habe, dann da also die Kurse schon besucht, alles schon soweit quasi in die Richtung gestellt und kurz bevor ich dann quasi den Gewerbeschein gelöst habe, habe ich dann gekündigt, mit meinem ehemaligen Chef auch ein gutes Agreement gefunden und quasi alles in diese Bahnen gelegt. Ich habe mir ein paar Monate Vorlaufzeit genommen, dass man dann einfach sich mit dem Thema beschäftigen kann, um zu schauen, was braucht es tatsächlich, bis ich dann quasi loslegen kann, auch im Blick auf Homepage-Gestaltung und so weiter. Also ich habe mir da ein bisschen einen Punkteplan gemacht und ich wurde da auch von der Wirtschaftskammer sehr gut an die Hand genommen und hatte eine Anlaufstelle, wo ich fragen konnte.
Denkst du noch gerne an den Moment zurück, wo du dann wirklich das gemacht hast? Macht dich jetzt heute auch noch besonders stolz, wenn du darüber erzählst?
Ja, also tatsächlich habe ich mit 1. Mai, der Tag der Arbeit, ein Feiertag, war quasi so mein erster Tag als Selbstständige und ich weiß, mit meinem Laptop und meinem Plätzchen bei mir zu Hause, als ich da gestartet habe, mir auch noch einen Schreibtisch besorgt habe, das war schon ein sehr, sehr besonderer Moment, da denke ich noch sehr, sehr gerne daran zurück, ja. Bin aber auch ehrlicherweise froh, dass ich den Weg, dass er schon länger zurückliegt und dass sich da dazwischen sehr, sehr viel getan hat. Sehr, sehr viel an Entwicklung, an Arbeit, aber auch an sehr viel freudige Momente.
Kann ich mir vorstellen. Man muss ja ehrlich sagen, ja, wenn man gründet, es ist ja toll, aber es ist ja wirklich harte Arbeit, ja. Also ich glaube, da passiert so viel. Schlaflose Nächte habe ich jetzt auch schon oft von meinen Gesprächspartnerinnen auch gehört. Was war denn für dich so das Härteste in dieser Gründungsphase? War es das Risiko? Geht es überhaupt auf? Wollen die Kundinnen und Kunden mein Produkt? Nimm uns da auch mit, bitte.
Also das Härteste am Anfang war für mich tatsächlich die Bürokratie. Also wie schaffe ich es, gewisse Dinge umzusetzen? Was muss ich alles erledigen? Aber da, wie gesagt, wurde ich durch diesen Leitfaden eigentlich ganz gut an die Hand genommen. Und ich habe auch zusätzlich dann eine Ausbildung gemacht, damit ich auch offiziell mein Büro führen kann. Und da musste ich natürlich auch eine Ausbildung machen. Das war auch relativ hart, auch nochmal neben der Arbeit, neben der Selbstständigkeit quasi zu lernen. Und ein großer Punkt für mich war auch das Thema, wie komme ich überhaupt an Kunden? Also so, jetzt habe ich gegründet, ich habe die ersten Hürden überwunden, aber was tue ich jetzt? Ja? Und hatte ich auch Glück durch Empfehlungen, einerseits von meinem ehemaligen Arbeitgeber, aber auch von Bekannten und Freunden, dass man da relativ gut reinkommt. Und das hat mir sehr, sehr geholfen am Anfang. Was ich jedem nur mitgeben kann, was mir am Anfang auch geholfen hat, um mich da für die ersten Monate zu rüsten, dass ich quasi einen gewissen Geldpolster hatte, den ich quasi mal hergenommen habe, um mir von diesem Geldpolster monatlich ganz, ganz wenig auszuzahlen, dass ich einfach eine gewisse Zeit lang gewusst habe, ich komme durch und der Rest wird sich ergeben.
Hätte es für dich so einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, bis dahin und dann nicht weiter? Also wenn ich es bis dahin nicht schaffe, dann suche ich mir wieder zum Beispiel einen Job im Angestelltenverhältnis oder hast du das gar nicht so im Hinterkopf gehabt dann?
Ich hatte es überhaupt nicht im Hinterkopf. Für mich war, ich ziehe das jetzt durch, das ist mein Ding, das ist mein Weg. Dafür habe ich jahrelang gearbeitet und für mich gab es keinen Plan B. Das heißt, ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt, mit dem Exit-Szenario. War vielleicht rückblickend betrachtet etwas blauäugig, aber für mich war das dieser Weg und kein anderer.
Hast du dir damals auch einen Businessplan dann geschrieben?
Oder? Ja, selbstverständlich, ja.
Und ich habe schon oft gehört, ja, ich habe mir zwar einen Businessplan geschrieben, aber eigentlich im Nachhinein betrachtet, es ist eigentlich ganz anders geworden, als da damals drinnen gestanden ist. Wie war das bei dir? War das für dich eigentlich, ja, der war schon ganz gut, der Businessplan, es ist so geworden oder eigentlich, was habe ich damals geschrieben?
Ja, also natürlich gewisse Dinge muss man, betrachtet man dann rückwirkend mit einem Schmunzeln. Aber grundsätzlich sind die Dinge aufgegangen und sogar noch besser gewesen, als ich mir das quasi errechnet habe und wie der Forecast eigentlich war.
Das ist super. Kommen wir noch kurz auch, du hast vorher angesprochen, die Kunden, die Kundinnen zu bekommen, ja. Das ist natürlich was Schwieriges am Anfang, da auch mal Vertrauen aufzubauen. Welchen Tipp hast denn du da oder in welchen Dimensionen sollte man denn denken? Ist das wirklich mal so, ich beginne mit einem Kunden, mit einer Kundin, wenn es gut ist, vielleicht Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie bist du da diese Akquise dann noch angegangen? Ja?
Also wie gesagt, einst hatte ich das Glück, dass ich einen Kunden von meinem ehemaligen Arbeitgeber mitbekommen habe. Das hat mich natürlich auch schon mal beschäftigt. Aber ich war tatsächlich auf sehr, sehr vielen Netzwerkveranstaltungen. Also einfach mal zu streuen und sich mit Leuten zu treffen, auszutauschen. Ich hatte ja dadurch, dass ich ja vorher schon gearbeitet habe, auch sehr viele Kontakte zu diversen Firmen, Lieferanten, Herstellern. Mit denen habe ich mich natürlich auch ausgetauscht. Das heißt, ich habe da einfach ein Netzwerk gepflegt, habe auch über die junge Wirtschaft sehr, sehr viele Leute kennengelernt, wo man sich auch gegenseitig ausgetauscht hat, weiterempfohlen hat und unterstützt hat. Und tatsächlich war das erste große Projekt, kam auch über eine Empfehlung meines Netzwerkes. Da wurde ich quasi weiterempfohlen und habe mich dann so vorstellen dürfen und habe dann mein erstes richtig, richtig großes Projekt bekommen.
Warst du da sehr nervös damals?
Natürlich, ja. Es wäre falsch zu sagen, dass man jetzt bei großen Projekten und bei großen Präsentationen, die natürlich immer noch sind, nicht nervös ist. Man geht jedes Mal da quasi neu und mit frischem Elan in ein Projekt, in eine Anforderung. Und ja, eine gewisse Nervosität gehört da eigentlich dazu.
Da kribbelt es noch immer.
Ja, genau.
Gut so. Wie ist das auch für dich mit Website, Social Media Auftritt und so? Ist das etwas, wo du gesagt hast, ja, am Anfang auch ganz wichtig, wie möchte ich auftreten? Oder ist das auch eher dann gewachsen? Aktuell machst du ja auch recht viel auf deinen Kanälen ja immer dazu, genau, was du so tust.
Also es ist gewachsen. Meiner Meinung nach braucht man zum Start eine Homepage. Man braucht irgendwo eine Möglichkeit, dass einen die Leute finden und kontaktieren können. Das heißt, von Anfang an war deine Homepage da, die dann gestartet ist, damit man einfach auch online sichtbar ist. Habe einiges auf Social Media gemacht, habe aber schnell gemerkt, dass ich mit meinen zeitlichen Kapazitäten da ein bisschen an meine Grenzen stoße und habe das teilweise ein bisschen halbherzig verfolgt. Nach circa 2 Jahren der Selbstständigkeit habe ich dann schon Mitarbeiterinnen gehabt und eine Mitarbeiterin habe ich quasi auch gebeten, sich mit dem Thema Social Media zu beschäftigen und da einfach mich ein bisschen mehr zu pushen in der Richtung, was zu tun, Fotos zu schicken, damit sie daraus eine Story machen kann. Und ja, da habe ich zum Glück Unterstützung, weil es ist sehr, sehr zeitintensiv.
Du hast gerade angesprochen, du hast da Mitarbeiterinnen in dein Team bekommen. Wann war bei dir der Moment auch dann da, wo du gesagt hast, jetzt wachse ich, jetzt bin ich nicht mehr allein, jetzt werden wir größer. Wie hast du das dann auch mit diesen Fixkosten alles dann durchgerechnet? Geht sich das aus?
Tatsächlich habe ich am Anfang bei mir zu Hause gestartet. Das heißt, ich hatte da noch relativ überschaubare Fixkosten. Ich hatte die Druckermiete für einen großen Drucker, aber tatsächlich war das alles sehr, sehr überschaubar. Die ersten großen Kosten kamen, als ich in mein eigenes Büro gezogen bin und das auch hergerichtet habe. Der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es war dann eben das eine große Projekt, das ich bekommen habe. Es ist dann weitere Projekte sind gefolgt, weil die Kunden zufrieden waren und mich weiterempfohlen haben. Und da habe ich gemerkt, dass es mir gut tut, einfach auch noch jemanden zu haben, der mich unterstützt, dass ich es mittlerweile auch brauche, auch gesundheitlich, dass ich einfach nicht so viel arbeite. Plus für mich war auch immer klar, ich möchte Familie haben, ich möchte Kinder haben. Und in dem Setting konnte ich mir nicht vorstellen, alleine zu sein und Kinder zu bekommen, also ohne Unterstützung, ohne ein gut funktionierendes Team. Und da hat meinem Mann gesagt, gib mir noch 2,5 Jahre, dann habe ich so und so viele Mitarbeiter und dann können wir über die Kinderplanung sprechen. Und war wieder ein fixer Plan, den ich mir quasi vorgenommen habe und das hat dann auch so funktioniert.
Ich höre schon ein bisschen raus, du bist der Mensch, der sich gerne Pläne macht.
Ja. Ich brauche das, ja. Ich brauche immer ein Ziel vor Augen, einen Fokus. Und es ist auch noch dann nicht schlimm, wenn man nicht immer alles zu 100% erreicht, aber man geht in die richtige Richtung und man lässt sich nicht so sehr von links und rechts ablenken.
Wenn jetzt eine gute Freundin, ein guter Freund auf dich draufschauen würde, was würde der sagen, was ist die größte Fähigkeit, die Yvonne als Unternehmerin hat, die sie auszeichnet?
Eben diese Zielstrebigkeit, also tatsächlich das dass ich da teilweise durch Wände laufe und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dass ich das dann auch so lange daran arbeite, bis es dann auch erreicht ist.
Und jetzt aus deiner Perspektive, was ist so das Ding, wo du sagst, da muss ich auch an mir arbeiten, so als Unternehmerin? Gibt es da was?
Ja, also es gibt immer was zu tun und an immer was zu arbeiten. Ich würde tatsächlich sagen, dass es bei mir das Thema Geduld ist. Also im Sinne, dass man zu schnell große Dinge will. Also auch für diejenigen, die neu gründen. Es ist natürlich auch für mich war es immer groß zu denken und große Pläne zu haben, aber auch hin und wieder mit sich selbst liebevoll zu sein und Geduld zu haben und zu sagen, okay, du bist erst so und so viele Tage, Woche, Monate oder Jahre am Markt, es darf wachsen. Und sich zusammen mit den guten Großen zu vergleichen, mit denen, zu denen man aufschaut, aber auch dahinter zu schauen, wie viele Jahre haben die gebraucht, um das und das überhaupt zu erreichen und da auch ein bisschen fair zu sich selbst zu sein.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Hat es auch viele Menschen am Weg gegeben, die gesagt haben, da gibt es ja genug am Markt oder zu denen schaffst du es eh nicht hin? Oder war da eigentlich immer Support dann doch da?
Also es kam schon immer wieder das Thema, naja, willst du jetzt wirklich gründen? Du hast ja noch keine Kinder und wie stellst du dir das mit den Kindern vor? Also es war eher mehr dieser familiäre Hintergrund zu sagen, ist das Gründen jetzt überhaupt das Richtige? Aber es war, die Leute, die mich gut kennen, die wissen, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann zieh ich's auch durch. Also es war weniger, dass du schaffst das nicht, sondern eher mehr, ist der Zeitpunkt der richtige?
Mittlerweile bist du ja zweifache Mutter, genau. Vor nicht allzu langer Zeit, gratuliere auch dazu. Danke. Wenn wir auch auf das Thema jetzt noch ein bisschen schauen, was ist da besonders herausfordernd und welchen Tipp gibst du damit?
Ja, was ist besonders herausfordernd? Also Familie mit Arbeit zu verbinden ist natürlich eine Challenge. Auch in der Schwangerschaft sich wenig die Zeit zu gönnen, ehrlicherweise die Füße hochzulegen, weil du musst immer wieder schauen, wie kommen die Projekte rein, damit das Team auch in der Zeit, wo du nicht da bist, dann entsprechend mit Arbeit versorgt ist und auch hier dann laufend einfach die Kosten gedeckt sind. Das heißt, das schwingt so immer ein bisschen mit. Du hast quasi nicht nur das Baby zu Hause, sondern du hast auch das Baby im Beruf quasi, weil die Firma ist für mich immer noch mein Baby und meine Mitarbeiter, diejenigen, auch, um die man sich natürlich auch in weiterer Form auch kümmern möchte und muss, dass das alles funktioniert und dass sie zufrieden sind und dass sie gerne kommen, dass sie gerne arbeiten. Aber auch das Thema, wie kommuniziere ich gewisse Dinge? Also ich habe zum Beispiel meine Schwangerschaft schon relativ kaschiert und versteckt in der Zeit, weil ich auch natürlich, also für mich natürlich, aber ich hatte Angst, dass gewisse Aufträge vielleicht nicht kommen und Restaurants sind, dass ich es vielleicht nicht schaffen könnte.
Nachhinein, war die Angst berechtigt oder eher so subjektive Wahrnehmung von dir?
Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass ich es geschafft habe mit Hilfe meines Teams und mit der Familie, mit meinem Partner und dass wir gut aufgestellt sind und dass meine Abwesenheit in der Zeit, in den paar Wochen, wo ich nicht da war, nicht groß ins Gewicht gefallen ist. Aber man macht sich natürlich Gedanken und
aber da braucht es natürlich auch wieder ein bisschen Mut, also einfach dann zu tun und keine Angst zu haben. Ne?
Ja, beziehungsweise der Wunsch nach einem weiteren Kind war da und nach der Familie war da und da müssen gewisse Dinge dem einfach dann auch untergeordnet werden.
Absolut. Und mit Planung geht es ja auch, ne?
Genau.
Wir schon gelernt haben. Apropos Planung, kommen wir bis jetzt zur Raumplanung, zur Raumgestaltung, zu deinem Spezialgebiet. Gleich mal vorneweg, ich sage mal, wenn man auf Instagram, Pinterest und überall ist, sieht man da also wunderschön gestaltete Räume. Wie viel Design steckt dahinter und wie viel ist es also eigentlich hartes Projektmanagement und Wirtschaftlichkeit?
Also wenn wir uns jetzt einen Kuchen anschauen, sind vielleicht 10%, manchmal 15% Design und der Rest ist quasi 85-90% sind ja tatsächlich harte Arbeit und Thema von angefangen über einen straffen Projektzeitplan, Budgeteinhaltung, Absprache mit Gewerke, Pläne zeichnen, Einreichungen, Abstimmungen, Gespräche vor Ort, Planänderungen, dem Kunden gut zureden in gewissen Phasen, manchmal mehr, manchmal weniger. Also, aber das alles möchte ich nicht missen. Das gehört dazu und wir wurden immer wieder angefragt, quasi nur das Design zu machen und die restlichen Bereich quasi, dass das der Kunde teilweise selber macht. Aber tatsächlich braucht es uns bis zum Schluss, um das, was man ursprünglich entworfen hat, auch dann wirklich bis zum Schluss perfekt umsetzen zu können.
Wie oft hast du schon sagen müssen, das geht nicht? Oder geht nicht, gibt's nicht?
Also das ist eher mein Motto, geht nicht, gibt's nicht. Okay. Ich höre immer wieder auf der Baustelle von Firmen, geht nicht, das geht nicht. Dann sage ich, okay, so in der und der Variante funktioniert das vielleicht nicht, aber wie können wir es machbar machen? Und wenn du quasi auch auf der Baustelle als Partner, als Ansprechpartner, als Sparringpartnerin auftrittst und den Firmen auch zeigst, du willst mit ihnen arbeiten und du bist nicht von oben herab quasi und sagst jetzt, was sie zu tun haben, sondern du willst mit ihnen gemeinsam ein schönes Projekt umsetzen, dann kommen die Lösungsvorschläge, dann erarbeitet man die gemeinsam. Und am Schluss sind dann immer alle stolz gewesen, dass wir das gemeinsam geschafft, umgesetzt haben und Lösungen gefunden haben, wie es dann doch funktioniert hat.
Wie wichtig sind auch dann die Partnerinnen und Partner für dich, mit denen man dann gemeinsam die Projekte macht? Weil du willst ja nicht sozusagen alles hier alleine machen.
Genau, genau. Ganz, ganz wichtig. Also wie gesagt, das gute Netzwerk zu haben, mit den Leuten sich auszutauschen, laufend in Verbindung zu stehen, besser mal mehr rückfragen als einmal zu wenig und auch zu sagen, wie können wir das umsetzen? Also auch einfach die Partner ins Boot zu holen und zu sagen, wir hätten es gern so, wir hätten uns das so vorgestellt, wie können wir das tatsächlich auch so umsetzen?
Ich muss sagen, wenn wir jetzt so ein bisschen über die Räume sprechen, ja, ich bin ein Mensch, der total anfällig dafür ist. Ja, also wenn ich da wo sitze, ich könnte mir dann einfach stundenlang anschauen, wie ist dieser Raum gestaltet, mir denken, warum ist der eigentlich so gestaltet, wie sind die Farben gewählt. Ja. Mhm. Ich finde das einfach wirklich total cool. Und jetzt könnten wir sprechen über Hotels, Gastro, Büros. Ich glaube, dann wird der Podcast sehr, sehr lange dauern. Aber ich möchte trotzdem so ein bisschen in diese Themenbereiche jetzt eintauchen mit dir. Und da gleich mal vorne weg die Frage, gibt es so etwas, was so diese Bereiche alle vielleicht gemein haben? Ja, also
für mich zusammenfassend haben diese Bereiche gemein oder in meiner Vorstellung beziehungsweise wie wir unser Büro das auch leben, ist das Thema Gemütlichkeit. Also ich will Räume schaffen, wo man sich wohlfühlt. Dieser Wohlfühlfaktor. Das Büro muss für mich nicht mehr, schon lange nicht oder war es nie, kalt sein, kühl sein, schwarz, nur schwarz-weiß. Es soll einfach Räume sein, in denen man sich gerne aufhält, in denen man produktiv sein kann, in denen man sich entspannen kann, in denen man sich wohlfühlen kann. Und das haben diese Bereiche und Räume einfach, finde ich, für sich gemeint. Zumindest ist es unser Anspruch an unser Design.
Wie sehr ist man auch von Trends da abhängig? Ich sage jetzt zum Beispiel jetzt Office, Homeoffice. Zeitlang war mehr Trend Homeoffice, dann wieder mehr Office. Wie ist das auch in deinen Planungen immer dabei?
Also wir berücksichtigen es natürlich, vor allem im Bürobereich, wo wir immer wieder große Projekte umsetzen, ist es natürlich ein Thema, wie weit habe ich noch meinen eigenen Arbeitsplatz oder habe ich Desk-Sharing, je nachdem, wie oft ich im Homeoffice bin. Natürlich muss man das in der Gestaltung auch irgendwo mit berücksichtigen. Ist es quasi ein fixer Arbeitsplatz oder eben nicht? Oder kann jemand, der ins Büro quasi für einen Halbtag kommt, braucht er tatsächlich einen Schreibtisch oder ist er nur in Meetingräumen unterwegs? Also diese Dinge gilt es quasi zu beachten, aber in weiterer Folge auch umgemünzt aufs Hotel und auf die Gastronomie. Wo arbeiten die Mitarbeiter? Wie sind die Aufenthaltsräume? Wie schaut das aus? Zum Beispiel in tollen Hotels, wo dann die Mitarbeiterbereiche ganz, ganz rudimentär gestaltet sind, wo sie quasi nach außen zum Gast hin alles glänzt und scheint und eigentlich hinten dann quasi die weiße Küche ist mit den weißen Schlachthausfliesen, das ist dann natürlich, passt da nicht mehr ganz. Also da finde ich, muss es von innen nach außen gehen.
Merkt man das dann auch bei den Unternehmen, die sozusagen auch diesen hinteren Bereich gut gestalten für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass da einfach da mehr Zufriedenheit da ist?
Ja. Also wir kriegen regelmäßig die Rückmeldung und auch ganz, ganz nette Worte auch von den Mitarbeitern, die wir auch teilweise in den Gestaltungsprozess mit einbeziehen. Das heißt, dass es teilweise Workshops gibt, wo Mitarbeiterinnen genau sagen können, wie sie sich die Räumlichkeiten eben vorstellen, was ihre Wünsche wären, was sie brauchen. Und einfach das Gefühl, gehört zu werden, ein sehr, sehr gutes ist. Natürlich muss man gewisse Dinge dann auch mit umsetzen, weil sie zu fragen und dann am Ende des Tages gar nichts von ihren Wünschen aufzugreifen, schafft natürlich dann auch wieder Unmut.
Das heißt, am Ende geht es dann auch wahrscheinlich wieder um Kompromisse. Genau. Was ist wirtschaftlich, genau. Was ist umsetzbar, genau. Und wo können alle damit leben? Du hast vorher angesprochen, ganz am Anfang hast du auch von zu Hause aus gearbeitet. Mhm. Und gerade wenn ich gründe eben und die Fixkosten niedrig halten möchte, ist das auch ganz, ganz wichtig. Hast du da so einen Tipp auch, wie ich mir vielleicht dann mein Homeoffice zu Hause irgendwie gut gestalten kann?
Also grundsätzlich gefällt, was gefällt, ist gut. Aber natürlich in Zeiten der digitalen Medien beziehungsweise Videokonferenzen finde ich es grundsätzlich einmal wichtig zu schauen, wo sieht mein Gegenüber hin, wenn ich Videokonferenzen habe, wenn ich quasi Online-Gespräche führe, weil mittlerweile finden viele Gespräche nicht mehr persönlich statt oder am Telefon, sondern man ist quasi über Kamera, über Webcam zugeschaltet. Das heißt, auch da zu schauen, was sehe ich, was will ich zeigen, was will ich nicht zeigen, suche ich mir eine nette Ecke aus, um dann quasi, wo man dann Pflanzen sieht, oder habe ich da hinten eine Familiengalerie, die ich vielleicht nicht darstellen möchte, dass man da hinten die privaten Fotos sieht. Das heißt, da einfach zu schauen, wo macht es Sinn, den Schreibtisch zu positionieren, meinen Platz zu positionieren, dass ich da auch gut arbeiten kann. Einerseits das Thema Licht, aber auch andererseits des Hintergrundes.
Das ist sozusagen dein wichtigster Tipp, was Homeoffice betrifft.
In Hinblick auf die Gestaltung und im Hinblick auf die Ergonomie unbedingt auf einen guten Stuhl zu achten. Das heißt, dass ich auch wirklich gut sitze, den ganzen Tag sitzt man dann doch sehr viel, um da zu schauen, dass man die Möglichkeit hat, seinen Rücken gut zu entlasten, eventuell vielleicht sogar ein zweites Sitzmöbel, dass man da immer wieder auch wechseln kann. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel im Büro auch einen Sitzball zugelegt, dass man auch hier einfach immer wieder wechseln kann und seinen Rücken entsprechend auch trainiert.
Jetzt noch immer die Frage auch gut, wie groß wohnt man natürlich? Und wir wissen, Wohnungen sind sehr teuer, Mieten sind teuer. Nichtsdestotrotz, wenn ich die Möglichkeit habe, mir Zonen zu schaffen zu Hause, ist das auch etwas generell, was man empfehlen würde, in der Raumgestaltung nach Möglichkeit nach Zonen zu leben?
Auf jeden Fall, wobei die Zonierungen natürlich immer mehr verschwimmen. Im Bereich von Wohnküchen ist es auch nicht mehr so ganz klar getrennt, wo fängt das Wohnen an und wo beginnt das Kochen. Aber ja, auch hier würde ich dann auf jeden Fall zonieren, genau auch den Bereich des Homeoffices. Am besten auch mit Bereichen, die man auch zumachen kann. Also vielleicht will ich nicht unbedingt am Esstisch oder am Sofa dann die Büroakten sehen. Sollte noch jemand Ordner und Akten haben, vieles ist ja mittlerweile zum Glück schon papierlos, aber auch sich da zu überlegen, wie kann ich es schaffen, im Homeoffice mich dann trotzdem so weit wohlzufühlen und zurückziehen und die Arbeit auch mal Arbeit sein zu lassen. Und das ist natürlich leichter, wenn ich gewisse Dinge schließen kann oder denn nicht unbedingt immer den Bildschirm dann sichtbar im Raum habe.
Wenn ich jetzt kein Homeoffice haben kann, weil ich sage, ich habe ein Business, wo ich Menschen empfangen muss, ich muss ein Büro haben. Was ist denn da bei der Büroplanung besonders wichtig? Ja? Also was sind da so die ersten groben Schritte, an die man mal denken sollte, wenn man startet?
Also sich natürlich anzuschauen, was sind die Anforderungen, was brauche ich, wie groß soll das Büro sein? Das heißt, mal wirklich mit den Basics anzufangen bei der Suche nach einem Büro. Wie ist die Erreichbarkeit? Kommen meine Kunden mit dem Auto? Kommen sie öffentlich? Wie ist das quasi möglich? Das heißt, auch hier mal die Infrastruktur mal überhaupt mal zu berücksichtigen. Und in weiterer Folge, wenn ich mir überlege, ein Büro zu nehmen, möchte ich wachsen? Möchte ich Mitarbeiter haben? Mitarbeiterinnen? Wie soll das zukünftig funktionieren? Wie empfange ich meine Kunden und Kundinnen? Brauche ich einen Besprechungsraum oder kommen die zu mir ins Büro? Also quasi an meinen Schreibtisch, um einfach mal diese Grunddinge, diese Eckpfeiler quasi gesetzt zu haben. Dann, wenn ich tatsächlich auch mal bei der Besichtigung gewisse Dinge betrete, schauen, was ist der erste Eindruck. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, das erste Mal, wenn ich quasi die Türe aufmache und wenn der eigene Kunde, die eigene Kundin quasi das erste Mal das Büro betritt, wo schaut sie hin? Und auch diesen Bereich einfach entsprechend zu gestalten. Das heißt, man hat gar keine Möglichkeit, den ersten Eindruck quasi zu revidieren. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, wie fühlt sich der Kunde, die Kundin, wenn sie das erste Mal meine Räumlichkeiten betritt? Das heißt, da kann man sehr viel gestalten.
Das heißt, ein bisschen wie zu Hause, der erste Eindruck. Genau. Der ist wichtig, fühle ich mich da wohl, was kommt auf mich zu. Wenn ich jetzt in einer Branche, im Bereich bin, wo ich sage, okay, ich möchte vielleicht ein kleines Café oder so machen, wie gehe ich das dann am besten an? Und vor allem, vielleicht meine Frage zielt jetzt auch ein bisschen darauf ab, wie weiß ich, ob das, was mir gefällt, auch meinen Kundinnen und Kunden gefällt?
Also wir sind jetzt gerade tatsächlich wieder in der Planung für ein Kaffeehaus und da kommt der Kunde ganz am Anfang mit Plänen zu uns und sagt quasi, so und so stelle ich mir das vor, das ist mein Konzept. Das heißt, unsere Anforderung ist auch also wichtig, Fragen zu stellen, das auch generell bei jedem Kunden, egal ob es jetzt Gastronomie, Hotellerie oder Office ist, zu fragen, was möchtest du eigentlich mit deinen Räumlichkeiten erreichen? Was ist der Wunsch? Für wen? Wer ist quasi dein Zielpublikum? Und da auch zu schauen, was sind die Anforderungen? Was gibt es schon vor Ort? Müssen wir technisch hier irgendwie eingreifen? Was stellst du dir vor? Also zum Beispiel im Hinblick auf das Kaffeehaus, wie lange ist das geöffnet? Sollen sich die Gäste hinsetzen? Sollen sie die Möglichkeit haben, Dinge mitzunehmen, zum Beispiel Coffee to go? Was ist das Konzept? Wie wird gegessen? Brauche ich hohe Tische? Kann ich aber auch zum Beispiel auf Lounge-Stühlen sitzen und im Lounge-Bereich essen? Also auch hier da einfach mal ein bisschen abzustecken. Das heißt, dass all diese Dinge des Konzepts prägen dann ja quasi die Gestaltung. Und da ist gerade am Anfang ganz, ganz wichtig der Austausch, das Gespräch, gut zuzuhören. Was wir jetzt nicht machen, ist dem Gast zu sagen, du darfst das Gericht servieren oder das nicht servieren. Das ist natürlich die Aufgabenstellung unseres Kunden und unserer Kundin, ein gutes Produktportfolio zusammenzustellen. Wir sagen natürlich schon im Hinblick auf die Gestaltung, das würden wir weniger machen oder natürlich kommen gewisse Kunden und Kundinnen mit Vorstellungen. Das sehen wir uns schon beratend zur Seite zu stellen, zu stehen und zu sagen, würden vielleicht nicht so machen oder sollte man, kommt vielleicht nicht so gut an oder gute Idee, wie können wir das umsetzen oder wie können wir unsere Idee mit deinen Ideen verbinden und quasi das Beste zusammenstellen.
Wäre jetzt meine nächste Frage nämlich gewesen, ob schon oft jemand gekommen ist mit einem Bild von Social Media aus einem New Yorker Café zum Beispiel, gesagt, ich möchte so haben, kannst du mir das so planen? Und du gedacht hast, ja, bei dem Geschäftsmodell, ich weiß nicht, ob das dann so funktioniert.
Wir haben das natürlich immer wieder, also gerade, dass Kunden mit Fotos kommen. Ich finde auch, dass Fotos eine gute Basis ist, um einfach mal ins Gespräch zu gehen. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich hätte gerne ein New Yorker Café beispielsweise, dann stellst du dir in deinem Kopf andere Dinge vor als ich. Das heißt, wir haben hier einfach mal eine gemeinsame Basis. Und wenn der Kunde uns Fotos zeigt, dass man dann wirklich auf die Details eingeht, was gefällt dir gut an dem Bild? Sind das die Stühle? Ist das die Tischhöhe? Ist es eventuell die Wandgestaltung, die dir an dem Bild zusagt, oder ist es tatsächlich irgendwie das Licht? Also herauszufinden und wirklich bei jedem Bild ins Detail zu gehen. Und dann oftmals kommt man zum Beispiel, wenn der Kunde mehrere Fotos mit hat, mehrere Bilder bringt, dass er eigentlich einen gewissen Boden zum Beispiel in jedem Bild drinnen hat und sagt, okay, gut, eigentlich ist es der Boden oder eigentlich ist es die Farbe. Also dementsprechend einfach ein bisschen abzuklopfen, in welche Richtung willst du, aber auch so weit zu sagen, das und das macht man nicht mehr oder das ist schon ein bisschen oft gesehen, würden wir eher nicht machen. Also wir sehen uns da schon noch beratend, aber am Ende des Tages muss es natürlich auch dem Kunden gefallen. Aber wir versuchen natürlich schon gemeinsam die bestmögliche Lösung zu erarbeiten.
Sehr, sehr spannend. Du hast gerade Farbe angesprochen. Lass uns kurz da auch noch kurz eingehen drauf. Farbe, wie wichtig ist das? Was für eine Wirkung hat Farbe? Was symbolisiert sie?
Also Farbe ist für uns ganz, ganz essentiell. Unsere Devise ist, bei uns gibt es keine weiße Wand. Und das ziehen wir auch rigoros durch. Also Weiß-Weiß im Sinne von so kalt wie ein Blatt Papier weiß, das gibt es bei uns tatsächlich nicht. Also wenn Weißtöne vorkommen, dann immer in gewissen Abstufungen, um die Räume einfach wärmer wirken zu lassen. Also auch bei Bürogebäuden, die weiße Wände haben wollen, gehen wir dann immer in gewisse Grautöne oder Beigetöne, die dann die Räumlichkeiten viel, viel gemütlicher wirken lassen, genauso wie in der Hotellerie und Gastronomie. Das heißt, da einfach zu schauen, dass man da entsprechend absoftet, weil allein das schon das Thema, was ich erwähnt habe, was uns ganz, ganz wichtig ist, den Wohlfühlfaktor quasi zu erhöhen. Und mit gewissen Farben kann man da einfach auch nochmal entsprechend dazu beitragen. Grundsätzlich versuchen wir, sehr, sehr grelle Farben zu vermeiden, also wirklich das ganz, ganz kalte, kühle Farben oder auch zum Beispiel dieses Grasgrün, also, sondern wenn wir Grün zum Beispiel verwenden, versuchen wir immer abgesoftete Farben zu verwenden, um einfach hier die Farbwelt der Natur wieder einfach ein bisschen aufzugreifen und gezielt auch mit Farben zu steuern und die entsprechende Wirkung zu erzielen.
Hat man da als so Innenarchitektin auch einfach so wirklich diesen eigenen Stil, wo man sich dann vielleicht auch von anderen abhebt oder die eigenen, ich sage jetzt mal Signature Pieces, die man dann irgendwie verwendet und gerne versucht reinzubringen? Oder darf man das gar nicht vielleicht sagen?
Also Es gibt natürlich, man bekommt eine gewisse Handschrift. Unser Ziel ist es trotzdem zu schauen, dass wir einfach Designs machen, die zeitlos sind, die dem Kunden angepasst sind und dass man, wenn man sich unsere Projekte durchschaut, gewisse Stilistiken vielleicht erkennt, aber trotzdem jedes Projekt bewusst anders gestaltet ist, weil wir uns mit jedem Kunden und jeder Kundin einfach ganz individuell beschäftigen müssen und wollen. Aber für uns ist es schon das Thema Farbe, das sich eigentlich bei jedem Projekt durchzieht und auch der Wunsch, bis zum gewissen Grad zeitlos zu sein. Das heißt, dass wir Dinge entwerfen, die man in 5 Jahren in 10 Jahren auch noch schön findet. Also nicht diesen Zeitstempel zu haben. Es gab gewisse Dinge, die gewisse Zeit lang modern waren. Stichwort zum Beispiel Palettenmöbel. Also Möbel, die aus so Holzpaletten gebaut wurden. Wenn man die sieht, dann weiß man, okay, das hat einen gewissen Zeitstempel. Oder vor 20 Jahren waren Wandtattoos zum Beispiel ganz, ganz toll. Solche Dinge einfach versuchen zu vermeiden. Und quasi auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit einfach Räume zu gestalten, die man nicht so oft umbauen muss, weil sie einfach lange schön sind und man nicht sagen kann, okay, gut, das ist so 2020.
Deinen eigenen Stil, dein eigenes Büro, wie schwer war das eigentlich damals für dich, diesen Stil zu finden? Oder ist dir das eigentlich total leicht gefallen?
Wir haben unser Büro in einem Altbau. Das heißt, da war es mir wichtig, diese Stilelemente des Altbaus auch irgendwie aufzugreifen, aber mit modernen Elementen zu mixen. Und generell finde ich es sehr, sehr spannend, aus unterschiedlichen Epochen und aus unterschiedlichen Stilrichtungen Dinge zusammenzuwerfen, damit es nicht ausschaut, als hätte ich quasi in einem Katalog oder bei einem Hersteller bestellt. Und das ist eben auch uns immer unser Wunsch. Beim eigenen Büro waren gewisse Dinge schnell klar, und andere Dinge mussten einfach wachsen und entstehen. Und ich habe mein Büro auch nicht gleich ganz fertig eingerichtet und auch nicht einrichten können, weil das Budget am Anfang noch nicht da war. Das heißt, gewisse Dinge sind dann einfach nach und nach entstanden. Also der Besprechungsraum, der war gleich fertig und mein Schreibtisch war auch schon da. Aber andere Dinge sind dann entstanden und haben wachsen dürfen und müssen. Und das gebe ich auch vielen mit, also sich dann vielleicht einmal auf einen Raum zu fokussieren und zu sagen, okay, der ist mir jetzt wichtig, den mache ich zuerst und andere Dinge dann quasi so ein bisschen hintanzustellen, aber schon auf das große Bild quasi auszurichten.
Ich glaube, guter Satz, es darf wachsen. Ganz, ja. Ganz wichtig. Es muss nicht alles gleich auf einmal da sein. Ja, wir sind jetzt eh schon langsam beim Ende. Ganz kurz noch 2, 3 Tipps möchte ich dir jetzt noch ein bisschen so entlocken. Ja? Wenn jetzt jemand gründen möchte oder quereinsteigen möchte, was sind denn so die wichtigsten Tipps, die du jetzt mitgeben würdest?
Also der wichtigste Tipp für mich ist eben der Gründerservice. Wirklich dort auch einmal sich alles durchzuschauen, durchzuarbeiten, durchzulesen, an den Schulungen teilzunehmen, um einfach mal eine gute Basis zu haben. Der zweite Tipp wäre, zu netzwerken, sich auszutauschen, andere Leute zu fragen, wie es bei ihnen geklappt hat, wie es funktioniert hat. Ich würde mir auch mehr mit Leuten austauschen, die tatsächlich schon selber gegründet haben. Also weniger mit Leuten, die in einem Angestelltenverhältnis sind, weil die einfach einen anderen Blickwinkel haben. Das heißt, sich quasi mit Gleichgesinnten auch auszutauschen. Da bietet die Wirtschaftskammer natürlich auch viele, viele Möglichkeiten. Und der dritte Tipp ist auch, sich vorab ein bisschen einen Polster schon zur Seite zu legen, einen Geldpolster, dass man einfach gewisse Zeit lang durchtauchen kann, auch in dem Wissen, dass vielleicht da und dort einfach noch es länger dauern wird, bis ein Projekt und ein Kunde oder eine Kundin kommt. Das gibt eine gewisse Sicherheit. Und die strahlt man dann auch nach außen aus und man weiß, man kann einfach noch eine gewisse Zeit lang durchtauchen und braucht nicht unbedingt sofort in der Sekunde ein Projekt. Dadurch strahlt man auch eine gewisse Selbstsicherheit aus und das ist gerade am Anfang sehr, sehr wichtig.
Auch vielleicht so ein Fehler oder ein Learning, wo du jetzt sagen würdest, bitte passt es da auf, nicht reintreten oder tretet's rein, aber ich habe euch gewarnt.
Also natürlich passieren immer wieder Fehler, die passieren und man muss halt auch aus diesen Dingen lernen. Das heißt, ja, mein Learning gerade am Anfang war, dass ich zum Beispiel mir mit Kunden was ausgemacht habe, Dinge und Wissen vermittelt habe, transferiert habe auf mündlichem Wort und dann tatsächlich ein Kunde da war, der all meine Dinge, meine Planungsleistung genommen hat und dann nicht dafür zahlen wollte, weil weil es quasi nur mündlich der Vertrag geschlossen wurde. Und da auch wirklich zu schauen, Dinge zu verschriftlichen leider, Dinge einfach festzuhalten. Und wenn es nur kurz eine E-Mail ist, wie heute besprochen, dass man diese Dinge auch einfach festhält. Und dieses alte Sprichwort, wer schreibt, der bleibt, das ist leider immer noch Thema. Und war für mich ein schmerzhaftes Learning.
Wie soll man mit solchen Rückschlägen umgehen? Wie schaltet man dann das Mindset wieder um und sagt, geht schon?
Also man darf sich davon verabschieden, dass man keine Fehler macht. Man macht Fehler und auch jetzt passieren immer noch Fehler und auch wir im Büro dann setzen uns zusammen und sagen, okay, es ist dies und dieser Fehler passiert, wie können wir es besser machen? Wie können wir diesen Fehler zukünftig vermeiden oder die Fehlerquote reduzieren? Und ich glaube, egal ob man in einem Team arbeitet oder alleine ist, sich zu sagen, okay, es passiert, was lerne ich jetzt daraus? Und diesen Fehler dann nicht nochmal zu machen.
Warum lohnt es sich absolut zu gründen? Warum ist es so geil?
Es macht einfach unglaublich Spaß. Es macht Spaß, Freude für sich selbst zu arbeiten, für die eigene Vision zu arbeiten und ständig mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert zu werden. Also du bist viel abwechslungsreicher in deinem Tun als Selbstständiger, als du es, glaube ich, je in einem Angestelltenverhältnis sein kannst.
Ja, dann habe ich jetzt nur meine Abschlussfrage für dich. Wir heißen ja Sound of Business. Yvonne, hast du einen Business-Sound?
Ja, tatsächlich. Also wenn ich jetzt ein Lied quasi nennen darf, ist es dann No Matter von Jack Radix. Quasi egal, wie schlecht es läuft, es ist trotzdem gut und es ist immer genau jetzt gerade so gut, so wie es ist.
Es macht dann trotzdem gute Laune.
Genau.
Sehr
genau.
Gut. Dann sage ich jetzt Yvonne, vielen lieben Dank für das Gespräch und vor allem für die spannenden Einblicke.
Dankeschön, danke dir. Dankeschön, danke dir.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.